Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie davon hören, dass in der Sexualerziehung an den staatlichen Schulen immer kleinere Kinder, immer jüngere Kinder mit immer drastischeren sexuellen Inhalten konfrontiert werden, wie reagieren Sie? Wie reagieren Sie, wenn Sie zum Beispiel hören, dass an Kitas Masturbationsräume eingerichtet werden? Vielleicht geht Ihnen als erstes das Wort unglaublich über die Lippen. Manche, wenn sie hören über solche Entwicklungen, können es auch gar nicht glauben oder vielleicht wollen sie es nicht wahrhaben. Und manche, wenn sie hören über die Frühsexualisierung, denken vielleicht, das stimmt doch alles nicht so. Und vielleicht greifen sie auch den Überbringer der Information an und sagen, das ist doch sicher wieder so ein Schwurbler oder so ein Extremer. Und er zieht sich dann zurück und sagt, ja, also bei mir, vielleicht gab es das mal irgendwo, vielleicht, also so kann es passieren, dass der Überbringer der Nachricht angegriffen wird. Und viele vielleicht können schwer glauben, was geschieht, weil sie davon ausgehen, dass der Staat gute Absichten hat. Dann denkt man sich, naja, vielleicht kommt die ein oder andere Fehleinschätzung vor. Aber so im Großen und Ganzen kann man doch nicht annehmen oder würde ich doch nicht annehmen, dass das was anderes ist als Irrtum. Also gerne nehmen viele dann an, wenn sie denn damit konfrontiert sind, sodass sie es nicht bestreiten können, gerne nehmen sie dann an, dass es eben eine Fehleinschätzung ist oder ein Irrtum. Ist es nicht so, dass, wenn man das nur richtig erklären würde, dass Kinder im Alter von 4 Jahren noch kein sexuelles Bewusstsein haben und dass, wenn sie mit sexuellen Inhalten konfrontiert werden, dass es ihre Psyche schädigt, dass sie kein gesundes Verhältnis zur Sexualität entwickeln werden oder dass sie psychisch unstabiler werden. Wenn man denen das erklären würde, wenn man da nur die Tatsachen zur Sprache kommen ließe und die Wissenschaft, dann würde sich das doch sicher alles klären und dann könnten wir das schon wieder in den richtigen Rahmen bringen. Also die viele Menschen überhaupt, vielleicht besonders in Deutschland, wollen beim Staat keine bösen Absichten annehmen. Wollen alles, wenn der Staat was falsch macht, dann ist es immer nur, wurden ein bisschen Fehler gemacht. So. Und also man spricht lieber von Staatsversagen oder auch von Dummheit von einzelnen Politikern oder Staatsangestellten oder eben von Irrtum, Inkompetenz, nehmen viele lieber an, als jetzt Absicht anzunehmen. Absicht, da sträubt sich was dagegen. Und wer bei Maßnahmen böse Absichten unterstellt, der wird auch gleich viel mehr angegriffen, als der sagt, das war ein Irrtum. Nun ist es so, wenn etwas Absicht ist, also wie kann etwas Böses überhaupt Absicht sein, um dem vorzugreifen? Etwas Böses kann Absicht sein, wenn ein Mensch einen Trieb hat. Also ganz einfach beim anderen Thema, ein Dieb zum Beispiel, der stiehlt etwas und der stiehlt das mit Absicht, der stiehlt das nicht aus Überzeugung. Also eine Tat aus Überzeugung ist zum Beispiel, wenn Sie etwas von Ihrem sauer verdienten Geld an ein gutes Werk abgeben. Oder wenn Sie Ihrer kranken Mutter helfen, obwohl Sie lieber mit Ihren Freunden zum Skifahren gehen würden. Das sind Taten, die man aus Überzeugung tut, moralische Taten, aus Überzeugung. In der Überzeugung wird einem klar, dass das eine Pflicht ist oder eine gute Tat ist. Und dann kann man eine Tat auch mal gegen einen Trieb tun. Böse Handlungen sind anders. Die tut man aus einem Trieb heraus. Eventuell gegen eine Überzeugung. Die Überzeugung macht man dann in sich klein. Also ein Dieb zum Beispiel, der stiehlt, aber nicht aus der Überzeugung heraus, dass das ein gutes Werk ist und dass er die Pflicht hat, das zu tun, sondern der stiehlt aus Habgier heraus. Und Überzeugung, vielleicht hat er sein Gewissen ganz stillgelegt oder er versucht es so zu manipulieren, indem er sagt, ja, was ich da stehle, das steht ihm sowieso nicht zu oder der hat das auch gestohlen oder ich bin so benachteiligt. Also der Mensch rationalisiert sich dann gerne seine Handlungen, damit kein Widerspruch zwischen dem Gewissen und den Handlungen besteht. Also das ist jetzt ein kleiner philosophischer Vorspann. Behalten Sie das bitte im Kopf bei den folgenden Ausführungen. Es geht auch um die Frage Absicht oder nicht. Und meine Ausführungen werden darauf hinweisen, dass es Absicht ist und nicht Irrtum ist. Daher jetzt diese Vorbemerkung verweist darauf, viele nehmen beim Staat immer nur gute Absichten an und ich werde den alternativen Weg bestreiten und beim Thema, das vor uns liegt, darlegen, wie es denn, dass es Absicht ist und wie das kommen konnte, dass es Absicht ist. Und unser Thema ist Sexualerziehung und da ist die Frage, vor der wir stehen, tja, warum tun die das eigentlich? Denn wenn man so etwas hört, wie zum Beispiel, ich hatte es hier, Masturbationsräume in Kitas, dann fragt man ja, wie kann denn so etwas jemand wollen? Es gibt ja andere Dinge, auch schlechte Taten, da weiß man, warum die das wollen. Auch weil wir ja alle auch schlechte Anlagen und schlechte Triebe haben, da kann man sich vorstellen, na ja, wenn ich dem Trieb jetzt nachgegangen wäre und so, dann kämen diese schlechten Taten raus. Da versteht man manchmal schlechte Handlungen. Aber jetzt Masturbationsräume in Kitas, das ist bei vielen jenseits des Vorstellungsvermögens, was durchaus für die spricht, die sich es nicht vorstellen können. Aber das Phänomen ist real und deshalb müssen wir, um das Phänomen zu verstehen, fragen, was denn die Triebfeder ist. Denn solange wir bei etwas in der Phase sind, in der Einstellung sind, unglaublich oder wir gar die Wirklichkeit nicht wahrnehmen, also solange heißt das ja, dass wir die Sache nicht verstehen. Und wenn wir die Sache nicht verstehen, dann können wir auch nicht richtig auf sie reagieren, geschweige denn etwas dagegen tun. Also bei der Sexualerziehung will ich fragen, dass wir das besser verstehen. Ich will verstehen, warum das eigentlich manche wollen, obwohl es vielen anderen verrückt, unglaublich oder Schlimmeres erscheint. Ich will versuchen zu verstehen, wo die Sexualerziehung herkommt, um zu verstehen, was die Triebfeder ist. Und da stößt man auf einen Mann namens Georg Lukács. Georg Lukács ist geboren 1885 in der österreichischen Doppelmonarchie in Wien, in eine wohlhabende Familie, die früher Löwinger hieß und sich dann ungarisch umgenannt hat, Lukács. Der kleine Georg war ein etwas aufmüpfiges Kind, etwas pubertäres Kind. Er beklagte, dass er die Gäste, die ins Haus kommen muss, begrüßen muss. Er sagte dann, so schildert er in seiner Autobiografie, er sagte dann zu den Gästen, die habe ich nicht gerufen, also will ich sie nicht begrüßen. Er beklagte sich darüber, dass er seine Tante mit Küss die Hand begrüßen muss. Also er war in seiner Pubertät und in seiner Widerspruchslaune und aus der ist er dann auch nicht mehr herausgekommen und deshalb wurde er Marxist. Und zwar bekennender Marxist und ein wesentlicher Weiterentwickler des Marxismus, also in der marxistischen Theorie oder auch in der Entwicklung der Strategie des Marxismus, spielte eine ganz wichtige Rolle. Er hat dann auch beigetragen zur Gründung der Frankfurter Schule, hat diese also beraten und ihnen auch ihre Ausrichtung verliehen. Und im Jahr 1919 entstand in Ungarn eine Räterepublik, also eine kommunistische Revolution geschah und die haben dort die Macht ergriffen und 1919 haben sie so eine Räterepublik errichtet. Dort war er unter Béla Kun, so hieß dieser Regierungschef, stellvertretender Volkskommissar im Unterrichtswesen. Und in dieser Funktion hat Lukács dann ein radikales Sexualisierungsprogramm eingeleitet. Das war das erste dieser Art. Und in dieser Tradition steht auch die heutige Sexualerziehung und in diesem Sexualisierungsprogramm wurde sexuelle Promiskuität gefördert, die Monogamie wurde lächerlich gemacht und überhaupt alles, was mit Sexualmoral zu tun hat, wurde lächerlich gemacht und die Schüler und Kinder wurden dazu aufgefordert, diese Dinge freizügig zu leben. Und es wurden auch die Kinder überhaupt aufgefordert, sich gegen die Eltern aufzulehnen und die Frauen gegen die Männer und alle gegen die Kirche. Also das war das Programm, das wir heute auch schon kennen. Und die Sexualerziehung war dort schon ein ganz wesentlicher Bestandteil von Lukács' Strategie und ganz klar im Rahmen seines Marxismus. Das war ganz klar damit verbunden, sodass wir also diesen Mann, Georg Lukács, da einmal im Hinterkopf behalten müssen. Und dann gibt es da noch einen, der da sehr einflussreich war und der ist 12 Jahre jünger als Lukács, namens Wilhelm Reich. Wilhelm Reich war ebenfalls in der K&K-Monarchie geboren worden, in eine relativ wohlhabende Familie, nicht ganz so wohlhabend wie Lukas, aber auch wohlhabend, lebte auf einem kleinen Gut und hatte eine schwere Kindheit. Sie hatten nämlich einen Hauslehrer und der kleine Wilhelm hat entdeckt, dass dieser Hauslehrer eine Affäre mit seiner Mutter, mit Wilhelms Mutter hatte. Der kleine Wilhelm hat dies seinem Vater gesteckt. In der daraus entstehenden Krise hat die Mutter Selbstmord begangen und der Vater ist nach einigen Jahren gestorben. Eine Schwester von Wilhelm, die es gab, die war sowieso schon im Kindesalter gestorben. Und der verbleibende Bruder verstarb auch einige Jahre später. Also der Vater starb also vermutlich auch an Gram oder so, an psychischer Zerrüttung durch den vorgefallenen Vorfall. Also Wilhelm Reich hatte ein wirklich schweres Leben und eine wirklich schwere Kindheit. Und deshalb widmete er sich im Reste seines Lebens zur Förderung der ehelichen Treue, damit anderen so etwas nicht passiert. Könnte man denken. So war es nicht, sondern Wilhelm Reich widmete seinem Leben der Lehre, dass alle Sexualmoral schädlich für den Menschen ist und neurotisch ist und alle Sexualmoral muss beseitigt werden. Er ging auch noch über Sigmund Freud, also er wurde dann Psychoanalytiker und auch innerhalb der psychoanalytischen Schule ist er angeeckt, weil Freud nämlich sagte, die sexuelle Energie kann auch umgewandt, also sie kann unterdrückt werden und in eine produktive Richtung umgeleitet werden und dies könne auch produktiv sein. Und Reich hat gesagt, alle Sexualmoral ist schädlich. Alle Sexualmoral ist schädlich und muss beseitigt werden. Sie ist schädlich an sich, weil sie dem Menschen seelisch Schaden tut und die Sexualmoral ist auch schädlich, weil sie zur bürgerlichen Gesellschaft gehört und damit der marxistischen Revolution im Wege steht. Und um die Revolution zu ermöglichen, muss dies auch beseitigt werden, diese Sexualmoral auch beseitigt werden. Das ist diese Bewegung überhaupt des Neomarxismus, der da um diese Zeit begann. Da hat man überlegt, wie kann man denn den Marxismus, also die Marxisten im Westen, in der Frankfurter Schule insbesondere, die standen vor der Situation, dass Marx und Engels vorausgesagt hatten, dass die Arbeiterrevolution, also sich erheben werden und einen blutigen Aufstand gegen die Bourgeoisie durchführen werden und dass die Wirklichkeit entwickelte sich aber so, dass die Arbeiter gerne mehr arbeiteten, um ihren eigenen Wohlstand zu vermehren und kein Interesse an Revolution hatten. Außerdem war die Sowjetunion mit den hohen Opferzahlen, also hohen Ermordungszahlen, vielleicht auch im Westen nicht mehr so gut verbreitbar, sodass also die westlichen Marxisten eine alternative Strategie gesucht haben. Und da haben sie eben diese ganzen kulturellen Bereiche sich herausgesucht, zu denen die Moral gehört und die Sexualmoral insbesondere. Also die Sexualmoral muss beseitigt werden, um den Menschen bereit zu machen für die marxistische Revolution. Und der Titel dieses Buches von Reich, eines Buches von Reich, der drückt das auch schon aus, die Sexualität im Kulturkampf zur sozialistischen Umstrukturierung des Menschen. Da steht schon wieder sozialistische Umstrukturierung des Menschen, also wie bei Lukas, dieser große Verfechter der sexualisierenden Sexualerziehung hat sich auch zum Marxismus bekannt, ja, hat sein ganzes Leben dem gewidmet. Und Wilhelm Reich, das Buch heißt auf Englisch The Sexual Revolution, also er wurde damit auch ein Gedankengeber für die Studentenrevolten dann in den 60er Jahren. Also Wilhelm Reich und Georg Lukas können da als Vordenker und Vorkämpfer der sexualisierenden Sexualerziehung gelten. Und das stellt uns vor die Frage, was denn die Sexualerziehung und die Sexualisierung mit dem Marxismus zu tun hat. Den einen Aspekt habe ich schon angedeutet, dass die Sexualmoral die Menschen festhält in ihrem bisherigen Lebensumfeld und in ihrer Gesellschaftsstruktur und deshalb beseitigt werden muss. Der Mensch muss sozusagen gelöscht werden, auf Null gesetzt werden in seinem Denken, in seinen Gewohnheiten, in seiner Kultur, damit die Revolution von Null anfangen kann und damit diese Diktatur der Partei errichtet werden kann und die Menschen alle sich dadurch kontrollieren lassen. Aber gehen wir mal weiter der Frage nach, was ist denn nun, warum denn diese Sexualisierung etwas mit Marxismus zu tun hat? Denn ist nicht der Marxismus und Der Sozialismus, ich verwende die Begriffe jetzt weitgehend austauschbar, haben die nicht das, was dazu tun mit dem Wohl der Arbeiter? Ist das Anliegen des Sozialismus nicht, den Wohlstand der Arbeiter und der Armen zu vergrößern? Ist der Sozialismus nicht eine ökonomische Theorie, der davon handelt, wie die Bourgeoisie, die Arbeitgeber, die Kapitalisten immer mehr die Arbeiter ausnehmen, sodass die Arbeiter immer reicher werden und die anderen immer ärmer werden und die Arbeitgeber immer reicher werden? Ist das nicht der Kern des Marxismus? Und wenn ja, was hat denn das mit Sexualerziehung zu tun? Viele Kritiker des Sozialismus sagen auch, der Sozialismus ist schon so oft gescheitert. Man hat ja an die 100 Mal so sozialistische Revolutionen durchgeführt und immer wurde das Volk verarmt. Also sagen die Kritiker des Sozialismus, der Sozialismus ist schon so oft gescheitert, wieso versucht man denn das immer wieder? Und Kritiker des Sozialismus, so aus dem bürgerlichen Umfeld, die versuchen oft, Widerlegungen des Sozialismus, also der marxischen Theorien, zu entwickeln und denken sich jedes Mal, ja, wenn ich es ganz genau erkläre, warum der Marxismus falsch ist, dann werden sie es doch irgendwann kapieren und dann nicht mehr eine Revolution versuchen und dann ist doch die Bewegung endlich mal zu Ende. Manche haben auch geglaubt, dass nach dem Niedergang der Mauer der Sozialismus zu Ende ist. Aber trotzdem, Sozialismus kommt immer wieder hoch und die meisten Bürgerlichen wundern sich darüber. Wieso haben das noch nicht alle erkannt, dass die Theorie falsch ist? Ein Anhaltspunkt, warum dieses Verständnis verkehrt ist, liefert uns Marx in einem ganz bekannten Zitat. Da sagte er nämlich, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Sie haben sie also beschrieben, die Philosophen, und Marx sagt, es kommt darauf an, sie zu verändern. Das könnte ja heißen, dass diese Theorie, diese vielen schwer verständlichen Bände, die da produziert werden, vielleicht gar nicht das wahre Motiv darstellen. Vielleicht ist diese Theorie nur erstellt worden, um die ganzen bürgerlichen Wissenschaftler und Professoren damit zu beschäftigen, damit die erstmal die ganzen Bände durchlesen, versuchen das zu verstehen und dann sorgfältige Widerlegungen schreiben. Vielleicht sollen die nur beschäftigt werden. Vielleicht soll auch nur der Eindruck erweckt werden, dass der Marxismus das Ziel hat, die Arbeiter in ihrem Wohlstand zu vermehren. Vielleicht ist das Motiv ein anderes. Was könnte denn dann das Motiv sein? Nun, die Alternative zu einer Überzeugung als Motiv ist immer, dass es ein Trieb ist. Trieb oder Neigung, also irgendetwas, was den Menschen so antreibt, wenn es nicht aus den Überzeugungen kommt. Also Trieb ist so der, ist ein bisschen deutlicher Begriff, Neigung wäre auch das gleiche Phänomen. Also die Alternative, vor der wir stehen, ist, dass das Motiv des Marxismus vielleicht gar nicht die marxistische Theorie ist, sondern in Wirklichkeit ein Trieb das Motiv ist und die Theorie nur zur Ablenkung dient oder vielleicht auch zur eigenen Besänftigung, denn wenn man einem Trieb nachgeht, ist es immer angenehmer, man bringt die eigenen Überzeugungen auf Linie mit den Handlungen, also ein Dieb oder sonstiger Übeltäter tut sich immer leichter, damit seinen Weg zu gehen, wenn er sein Handeln irgendwie rationalisiert und so rechtfertigt, wenn auch nur pseudo-rechtfertigt. Also meine Hypothese ist, dass die marxistische Theorie nur ein Deckmantel ist und das Ziel in Wirklichkeit des Marxismus ist es, die Ordnung zu zerstören und Macht zu erlangen. Die Ordnung zu zerstören und Macht zu erlangen. Und wenn man es auf einmal so sieht, dann kommt man zu einem anderen Ergebnis, was die Erfolgreichheit des Sozialismus betrifft. Denn dann haben wir auf einmal den Befund, dass der Sozialismus 100-mal funktioniert hat, darin bei dem Versuch, die Ordnung zu zerstören und die Macht in einem Lande zu erlangen. Und diese Vorstellung, dass der Sozialismus so lange gescheitert, immer wieder gescheitert ist, die hängt an der unreflektierten Analyse, dass das Motiv des Marxismus wäre, den Arbeitern zu mehr Wohlstand zu verhelfen. Wenn man den Sozialismus versteht als ein Projekt, die Ordnung zu zerstören und die Macht zu erlangen, dann kommt man auf einmal zum Ergebnis, dass der Sozialismus eine hocherfolgreiche Strategie ist zur Machterlangung und zur Zerstörung der Ordnung. Und warum soll das nicht so sein? Dann sehen wir mal, ob es weitere Indizien dafür gibt. Schauen wir mal ein paar Zitate an. Erst noch einmal allgemein ausgedrückt, was denn diese Triebfeder dann ist. Die Triebfeder des Sozialismus ist eben nicht eine Theorie, sondern ist eine Art Hass, eine Aversion. Ich kann es nur kurz zusammenfassen hier, eine Aversion gegen das Gute. Nicht Es ist nicht das Gute, das er verfolgt, wenn er auf verschiedene Missstände hinweist. Wenn er darauf hinweist, dass es den Arbeitern so schlecht geht und in England und sonst wo, ist das nicht, weil sie so besorgt sind und so bewegt sind von der Armut der Arbeiter, sondern das Ziel ist, dass sie durch den Verweis auf diese Missstände die Macht erlangen können. Und die Triebfeder ist ein Hass auf das Gute, ein Hass auf diese Schöpfung, so wie sie ist, dass die Güter unterschiedlich verteilt sind, dass wir arbeiten müssen, um zu leben, dass wir nicht einfach stehlen dürfen, dass wir unserem Sexualtrieb nicht einfach nachgeben dürfen. Man kann sich da so hineinreden und hineinentwickeln, dass man auf einmal die Schöpfung für schlecht hält. Warum hat denn Gott es so geschaffen, dass es diese Reichtumsunterschiede gibt? Warum gibt es Kranke? Warum gibt es Arme? Da kann man anfangen, wenn man sich auf diese Schiene einmal begibt, auch die Härten des Lebens, statt mit Geduld und Fassung zu ertragen, wenn man da in die Rebellion geht, wenn man aufkocht innerlich, in die Wut gerät, dann kann man auf einmal einen Hass auf das Gute entwickeln, einen Hass auf die Moral insbesondere. Denn Moral kommt ja zu mir und sagt, du würdest zwar gerne X tun, darfst du aber nicht. Und das kann man erst einmal unangenehm finden. Man kann einen Hass auf Moral entwickeln. Obwohl die Moral das Gute ist, kann man einen Hass darauf entwickeln. Und das, meine ich, ist in Wirklichkeit die Triebfeder des Sozialismus, verbunden allerdings mit ganz handfesten Machtstreben, ganz handfester Machtgier. Es kann auch sein, dass diejenigen, die eine bestimmte marxistische Revolution finanzieren, diejenigen sind, die Macht daraus sich versprechen, und diejenigen, die die Arbeit auf der Straße machen, die sind vielleicht mehr von diesem innerlichen Hass getrieben. Also jedenfalls ist die These, dass die Triebfeder des Sozialismus, wie auch der Sexualisierung, jetzt komme ich zu meiner These, ein Hass auf das Gute ist und auf die moralischen Wahrheiten und auch auf die Schöpfung, verbunden immer mit Machtgier. Nehmen wir mal ein paar Zitate, um das vielleicht ansatzweise zu belegen. Der Reich selber in dem genannten Buch über die sexuelle Revolution zitiert nämlich selbst Marx mit dem folgenden Zitat: Ist die Konstruktion der Zukunft und das Fertigwerden für alle Zeiten nicht unsere Sache, so ist desto gewisser, was wir gegenwärtig zu vollbringen haben. Ich meine die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden, rücksichtslos sowohl in dem Sinne, dass die Kritik sich nicht vor ihren Resultaten fürchtet und ebenso wenig vor dem Konflikte mit den vorhandenen Mächten. Also das heißt, kurz gesagt, dass mit dieser kommunistischen Utopie, das ist nicht wirklich die Triebfeder, sondern die Triebfeder ist ein Hass auf die bestehenden Zustände, und die zu zerstören ist die erste Aufgabe und das erste Ziel der Marxisten. Und Lukas schreibt ähnliche Dinge noch in seiner Autobiografie. Er schreibt zum Beispiel: Ich sehe die revolutionäre Zerstörung der Gesellschaft als die eine und einzige Lösung für die kulturellen Widersprüche unserer Epoche an. Also die sind bewegt vom Hass auf den Kapitalismus, auf die Ordnung, so fasse ich es zusammen. Und auch Reich hat eben sein Buch mit dem Sozialismus in Verbindung gebracht, Sexualität im Kulturkampf zur sozialistischen Umstrukturierung des Menschen. Die hatten ein Umstrukturierungsprogramm vor. Die waren in einer bürgerlichen Gesellschaft aufgewachsen und fanden das aus dem einen oder anderen Grunde ganz furchtbar. Pubertäre entwickeln sich manchmal so, dass sie, was eigentlich gut ist, ganz furchtbar finden. Und wenn man Glück hat, geht es vorbei, aber wenn man Pech hat, geht es eben nicht vorbei. Also Reich, die Sexualmoral und die Familie sind neurotisch und stehen der sozialistischen Revolution im Weg. Und dass sie dieser Revolution im Wege stehen, stimmt ja auch. Und so meine These, die Sexualisierung entspricht dem Hass auf die Ordnung und dem Hass überhaupt auf Begrenzungen. Also man kann ganz relativ einfach einen Hass entwickeln, wenn uns jemand sagt, du darfst das nicht tun. Wenn man vernünftig ist, dann hat man gelernt, seine Triebe zu kontrollieren und zu steuern. Dann ist man schon auf der Schiene des Menschen mit gelungenem Leben und mit starker Rationalität. Aber wenn man da irgendwann einmal versäumt hat, sich auf das Gute auszurichten, dann kann man einen Hass auf die Ordnung entwickeln und dann kann man Sexualisierung sich wünschen und betreiben, weil man die Ordnung eben hasst. Also Sie können nur darüber nachdenken, was im Kopfe des Wilhelm Reich vorgegangen ist nach dieser Biografie. Aber so oder so, Sie können das in vielen, die die Sexualrevolution betrieben haben, so verfolgen, aber natürlich nicht bei allen im gleichen Ausmaße wie bei diesen Vordenkern, die das so betrieben haben. Nun, wenden wir uns mal der Sexualisierung zu, die wir dann erlebt haben in den letzten Jahrzehnten. Da war ja zuerst die sexuelle Revolution. Also das war eben eingeleitet durch Wilhelm Reichs Buch, also zumindest war das begleitend dafür und enthielt Ideen, die dann weiter fortgeführt wurden. Und dann ging es also in den 60er Jahren mit den Studenten insbesondere, also mit dieser Altersgruppe, los, dass man sich gegen die sexuelle Moral gewandt hat. Insgesamt hat man sich gegen die ganze bürgerliche Moral gewandt, aber gegen die sexuelle Moral insbesondere. Drogen haben dann ein bisschen mitgeholfen. Drogen helfen auch dabei, die Kontrolle über die Triebe zu verlieren, also den Geist zu schwächen, den Verstand zu schwächen und die Triebe zu stärken. Und wenn man einen Menschen dazu bringt, die Triebe immer stärker werden zu lassen und dann noch sozusagen sein Gewissen und seinen Verstand so manipuliert, dass er sagt, oh, das ist ja alles unterdrückerisch gewesen und ich wurde nur daran gehindert, mich zu entfalten, dann kann man in ihm so einen Befreiungsimpetus hervorrufen. Er fühlt sich auf einmal als Befreier und sieht dann seine Handlungen als gut und rational an. Zumindest hat er sein Gewissen stillgestellt und hat es also in die gewünschte Richtung gewendet, nämlich die Verwirklichung der Triebe. Also man hat es geschafft, wieder so ein Freiheitsmotto in die Köpfe hereinzubringen und den Ruf nach Befreiung in die Richtung, in die gewünschte Richtung, nämlich die hin zu mehr Promiskuität und weniger Familie und weniger Verantwortung zu lenken. Also befreit sollt ihr sein, folgt euren Trieben. Das war die sexuelle Revolution ab den 70er Jahren. Und dass wir uns das mal so klar machen, was hat es denn auf sich mit dieser Sexualmoral? Also die Sexualmoral, gegen die sich gewandt haben, die bürgerliche Sexualmoral oder christliche Sexualmoral oder vernünftige Sexualmoral, also die ist eigentlich ganz einfach. Die ist auch gar nicht religiös begründet, sondern die ergibt sich eigentlich für den Menschen aus der Situation heraus. Und zwar deshalb, weil das Heranziehen eines Kindes 20 Jahre dauert. Und wenn man dann Kinder über 10 Jahre hinweg hat, dann ist man 30 Jahre mit Kindererziehung beschäftigt. Und wenn man das halbwegs gut zustande bringen will, kann man sogar pragmatisch denken, wenn einen die Kinder also mal ernähren sollen und nicht tun nicht gute werden sollen, dann muss man diese 30 Jahre das gut aufgestellt sein, um dieses Projekt gut verwirklichen zu können. Und das heißt, wenn man ein bisschen weiter nur denkt, das heißt, man braucht eine stabile Partnerschaft, weil es funktioniert am besten mit einem Mann und einer Frau, die dann auch in der Beziehung Vater, Mutter, Ehefrau, Ehemann stehen, also in der Beziehung, das ist mein Vater, das ist meine Mutter und dann stehen die zwei auch noch in besonderen Beziehungen. In dieser Konstellation funktioniert das am besten. Also wenn das nicht da ist, dann ist es das Heranwachsen meistens noch viel schwieriger und so, dass man relativ einfach mit dem Verstand zum Schluss kommt, um den Nachwuchs zu gut heranziehen zu können, braucht man stabile Familienverhältnisse und da müssen sich Mann und Frau mindestens mal über diese Zeit hinweg stabil paaren. Und das heißt, sie müssen eben die Ehe nicht eingehen, indem sie dem erwachenden ersten sexuellen Trieb folgen und dann zur Paarung schreiten, wenn dieser Trieb eben den Partner ausgesucht hat. Wenn sie das tun, dann werden sie eher nicht in eine stabile Lage kommen, wo sie die Kinder dann gut erziehen können. Es wird auch weniger Kinder geben, weil die Beziehung nicht so stabil ist, dass viele Kinder daraus entstehen können. Also die bürgerliche Moral hat relativ einfach sich zurechtgelegt, wenn wir gut erzogene, stabile Kinder haben wollen, dann müssen wir Paare haben, die 30 Jahre zusammenbleiben. Oder man kann dann auch sagen, dann sind sie eh schon fast das ganze Leben zusammen. Also die müssen stabil zusammenkommen. Und das heißt, die sollten ihren Sexualtrieb so ausleben und so kontrollieren, dass sie den richtigen Sexualpartner finden. Und das heißt eben, dass sie nicht dem ersten Trieb folgend zur Paarung schreiten, sondern das heißt, dass man diesen erwachenden Sexualtrieb mit dem Verstand lernen muss zu kontrollieren und mit diesem anderen Ziel in Einklang bringen muss, den richtigen Ehepartner zu finden, mit dem man über 30 Jahre lang viele Kinder erziehen kann. Und so ist es vollständig vernunftbegründet, diese Sexualmoral. Es erfordert keine tiefen metaphysischen Einsichten, die sind zwar auch wertvoll, aber es ist ziemlich pragmatisch, wie die Menschheit eigentlich Sexualmoral entwickelt. So, und gegen diese Sexualmoral haben dann diese Studentenbewegten und sexuell Befreiten rebelliert. Der Verstand war natürlich dann auch stark ausgeschaltet, sodass Reflexion über diese Dinge nicht mehr viel stattfand. Und es wurde die Sexualmoral eben als Instrument der Unterdrückung gesehen. Also Unterdrückung wird sowieso im Sozialismus überall gesehen. Das ist das Grundmuster des Sozialismus, dass Sozialisten überall Unterdrückung sehen und ihren Kindern beibringen, dass überall Unterdrückungen sind. Und dann aber nicht zur Verbesserung der betreffenden Zustände ihre Lebenskraft einsetzen, sondern sie setzen sie dazu ein, dann das System zu zerstören und selber Macht zu erlangen und die anderen zu beschuldigen, anstatt selber etwas zu verbessern. Also sexuelle Revolution hat bei den 20- bis 30-Jährigen angesetzt und hat denen gesagt, die Sexualmoral war eine Unterdrückung. Und nun ist es so, die sexuelle Revolution verringert natürlich die Zahl der stabilen Ehen, die Zahlen weisen das ja dann auch nach. Also die Zahl der Eheschließungen ist dann gesunken und die Zahl der Ehescheidungen ist stark gestiegen. Das ist der jetzige Zustand, in dem wir uns immer noch befinden. Also das ist die vorhersehbare Folge von sexueller Revolution. Und das ist natürlich erwünscht. Also das ist erwünscht, das nützt eben nichts, dagegen immer nur zu argumentieren und zu sagen, ja, das ist doch schlecht. Es nützt nichts, jemandem das entgegenzuhalten, der das nicht schlecht findet. Es nützt nichts, jemandem, der vom marxistischen Trieb bewegt ist, zu sagen, dass das die Familien schwächt und dass das den gesunden Nachwuchs reduziert. Und die sexuelle Revolution schwächt natürlich auch das Individuum, den einzelnen Menschen, weil der Mensch, ein starker Mensch, ein geistig starker Mensch, ist derjenige, der seine Triebe kontrolliert mit dem Verstand, der also seine Triebe pflegt und überwacht mit dem Verstand und den Trieben so nachgeht, dass es insgesamt auch gut ist, rational ist und gut ist, moralisch gut ist und auch für ihn gut ist. Und ein Mensch, der also gelernt hat, die Moral ist etwas, wovon ich mich befreien muss, der wird also Knecht seiner Triebe werden und ist deshalb ein schwächerer Mensch, sodass man mit sexueller Revolution immer auch ein Volk schwächen kann. Also wenn Sie ein anderes Volk schwächen wollen, Ihre Feinde, dann können Sie dort eine sexuelle Revolution verursachen und dann sind die geschwächt. Vielleicht hat die Sowjetunion das auch mitfinanziert, man weiß nicht genau, wer wie viel finanziert hat von den 68ern. Ich sage nur theoretisch, man kann also so eine sexuelle Revolution in einem anderen Land oder in einem anderen Volk finanzieren und fördern, damit jenes Volk geschwächt wird. Das ist also diese erste Stufe gewesen, deren Auswirkungen natürlich unglaublich groß sind. Verbunden dann noch mit dem Feminismus, dem ich hier jetzt nicht nachgehen werde, aber der war nochmal genauso wirkungsreich und hat in die gleiche Richtung gewirkt, aber über eine andere Art von Ideologie und über ein anderes Befreiungsthema, das jetzt hier nicht mein Thema ist. Aber im Hinterkopf behalten, damit hat das auch zusammengearbeitet. Also sexuelle Revolution hatte diese Folgen. Und ich meine eben auch diese Absichten, immer meine These dabei, die Sachen sind Absicht, weil sie aus einem Trieb kommen und der Trieb ist zerstörerisch, ist ausgerichtet auf Zerstörung des Guten und auf Machterlangung. Und wir befinden uns jetzt natürlich immer noch in der Phase der sexuellen Revolution, aber das ist schon, da ist schon so gut wie alles Unheil getan, was getan werden kann. Das heißt, die Promiskuität vor der Eheschließung und auch in der Eheschließung ist also schon sehr weit gediehen. Also die Verbindung zwischen Sexualtrieb und dem Finden des rechten Partners für die Kindererziehung, die wurde also schon sehr stark zerstört und ist praktisch nur noch in stabilen Subkulturen der Gesellschaft zu finden. Also die sexuelle Revolution hat stark gewirkt. Die sexuelle Revolution hat aber als Zielgruppe diejenigen, die schon einen Sexualtrieb haben. Und die nächste Stufe der Sexualisierung, die ging nun an die Kleineren. Und das ist dann die sogenannte Frühsexualisierung. Daher kommen dann die Meldungen dazu, dass es also in Kitas Masturbationsräume gibt. Was ist das? Warum wird das betrieben? Wissen die denn nicht, dass der Mensch mit 4 Jahren noch keinen Sexualtrieb hat? Nun, sie wissen es und das ist genau der Grund, weshalb Frühsexualisierung betrieben wird. Wenn man einen Menschen, ein Kind mit sexuellen Inhalten konfrontiert, dann ist das im Kind ein Trauma. Es ist etwas, was das Kind schockiert, weil es die betreffenden Gehirnstrukturen noch nicht besitzt. Es ist einfach, wie jeder Mensch weiß, es ist einfach noch nicht das Alter dafür. Sie sind dafür noch nicht bereit. Es ist nicht nur inadäquat, sondern es, Es ist in ihrem Gehirn noch nicht veranlagt und deswegen führt die Konfrontation mit solchen Inhalten zu einem Trauma, zu einem Schock, zu einer seelischen Verletzung. Kinder kommen heim und sind schwer verunsichert, zerstört, irritiert und in einer Krise. Die Kinder werden traumatisiert, weil sie noch keinen Sinn für Sexualität haben. Und dieses Trauma, was ist ein Trauma immer? Also so eine Schwächung ist führt zu einer, also schwächt den Menschen lebenslang psychisch. Also kann dazu führen, dass er lebenslang psychisch weniger stabil wird. Erstens, dass er psychisch, dass er weniger in der Lage sein wird, seine Triebe zu kontrollieren, und es wird ihn dazu führen, dass er seinen Sexualtrieb, dass er dazu nicht die richtige Haltung gewinnen wird. Es wird in der Frühsexualisierung die kindliche Unschuld zerstört, und die kindliche Unschuld ist ein Produkt der bürgerlichen Machtstrukturen, und die kindliche Unschuld setzt diese bürgerlichen Machtstrukturen weiter fort, sie perpetuiert sie. Das heißt, wenn sie nicht die kindliche Unschuld zerstören, dann wird das immer weitergehen mit dieser bürgerlichen Gesellschaft. Und deshalb haben die Revolutionäre genau richtig erkannt, dass man die kindliche Unschuld zerstören muss. Und wenn man die kindliche Unschuld zerstören wird, dann wird die Tradition dieser Kultur abgerissen sein. Also zusätzlich zu den ganzen Weisen, mit denen sie diese Kultur schon abgerissen haben, haben sie jetzt noch entdeckt und umgesetzt, dass man die kindliche Unschuld zerstören muss, um diese Kinder, um diese Kultur zu beenden, um die Weitergabe dieser Kultur zu zerstören. Und immer im Kopf behalten, das ist aus dem Trieb heraus eine Absicht. Man kann das wollen. Der Mensch kann die kindliche Unschuld zerstören wollen. Es gibt viel Literatur dazu. Sie werden es nicht glauben, man nennt das wissenschaftlich. Also es gibt, ich habe es, glaube ich, auf der nächsten Folie noch drauf, es gibt wissenschaftliche Literatur darüber, woher eigentlich die kindliche Unschuld stammt und warum sie ein Konstrukt ist und warum sie zerstört werden muss. Also der Normalbürger ahnt nicht, was da dahinter steht an quasi wissenschaftlicher, an pseudowissenschaftlicher Literatur. Das sind alles sogenannte wissenschaftliche Fachzeitschriften, die von diesem Phänomen kindliche Unschuld handeln. Denn das Phänomen kindliche Unschuld ist denen auch aufgefallen. Das ist wer Kinder sieht, weiß, es gibt das Phänomen kindliche Unschuld. Und wer das normal sieht und schön findet, der kann sich nicht vorstellen, wie das jemand zerstören will. Aber es kann so sein, wenn nämlich jemand diesen Hass entwickelt hat gegen das Gute und diesen Hass gegen die bürgerliche Gesellschaft, kapitalistische Gesellschaft, welcher Name dem auch immer verliehen wird. Man kann dagegen einen Hass entwickeln und dann kann man dazu kommen, die kindliche Unschuld zerstören zu wollen. Und das ist dann ein sehr effizienter Weg, um das Ziel zu erreichen. Das Ziel, dass dieser Trieb, dieser böse Trieb vorgegeben hat. Aber deswegen kann es Absicht sein, dass jemand die kindliche Unschuld zerstört. Und kindliche Unschuld wird in der Frühsexualisierung zerstört, und zwar zielgerichtet. Wenn man das tut, wenn man Kinder konfrontiert mit sexuellen Inhalten, dann zerstören sie kindliche Unschuld. Und die Kinder werden nicht mehr die gleichen sein wie vorher. Die Bindung zu den Eltern wird dann übrigens auch gekappt. Also da passiert etwas, so vernehme ich aus Erfahrungsberichten, wenn diese Frühsexualisierung stattfindet, dann hat das einen Einfluss auf die Beziehung zu den Eltern. Die sind dann nicht mehr die sie waren, weil diese Beziehung ist, das gehört alles zusammen, diese kindliche Unschuld, dass das Kind ist, wie es ist, und die Mutter und der Vater, die sind alle, wie sie sind, und in der gottgegebenen Schöpfungsordnung, da spielt das alles zusammen und spielt zum Guten hin. Aber wenn Sie da hineingehen und die kindliche Unschuld zerstören, dann ist auch die Beziehung zu den Eltern gestört. Und das ist wiederum Absicht. Das wollten eben schon die 68er, diese Beziehung zu den Eltern kappen, und haben dort eher die Revolte hervorgerufen in den Heranwachsenden. Und jetzt hat man eben herausgefunden, dass wenn man die Kinder sexuell konfrontiert, dann wird diese Beziehung zu den Eltern auch gekappt. Und das Sexualverhalten wird natürlich auch ungeordnet. Also die Kinder, die dann so etwas erlebt haben, je nach Umfang natürlich, und wollen wir hoffen, auch nicht alle, aber von der Tendenz her ist es so, dass zu erwarten ist, dass das Sexualverhalten dieser so geistig missbrauchten Kinder eben auch gestört sein wird. Wie man es auch weiß, wie Menschen damit zu ringen haben, wenn sie körperlich missbraucht wurden. also misshandelt wurden, sexuell misshandelt wurden. Wir wissen, dass das den Menschen ganz, in ganz tiefe Konflikte und Schwierigkeiten wirft, aus denen herauszukommen, ganz schwierig ist. Deshalb ist es so ein Verbrechen, wenn das getan wird. Und die Frühsexualisierung bewirkt eben Ähnliches. Das heißt, insgesamt wird das Kind geschwächt. Es wird emotional unstabiler gemacht. Es verliert die Kontrolle über die Triebe. Und nochmal, führen Sie sich vor Augen, das ist einfach, das lässt sich so schnell sagen, Kontrolle über die Triebe, aber das ist die Grundfunktion des Menschen, also dass der Mensch, der wohlgeformt ist und sein Leben halbwegs richtig lebt, das ist ein Mensch, der seine Triebe kontrollieren kann. Wer seine Triebe nicht kontrollieren kann, der ist völlig orientierungslos im Leben und in vielen Fällen ist er dann auch in Sinnlosigkeit geworfen, weil er keine Ziele hat. Also das ist grundlegend für ein gelungenes Leben und für den guten und geglückten Menschen, auch nur halbwegs geglückten Menschen, also auch wenn er immer noch unvollkommen ist, der Mensch, der aus der Kontrolle seiner Triebe herausgeworfen wird, der ist ganz den, ja, was ist mit dem? Also er ist nicht nur, er hat nicht nur das Verhältnis zum Guten verloren, sondern er ist auch leicht spielbar seiner eigenen Gefühle und damit auch spielbar der Manipulation durch andere. Das heißt, wenn ein Kind geschwächt wird und der Mensch geschwächt wird, indem die emotionale Stabilität geschwächt wird und die Kontrolle über die Triebe gesenkt wird und das Sexualleben nicht mehr geordnet ist und das Familienleben nicht mehr geordnet ist, das heißt, keine stabilen Familien entstehen. Wenn Sie ein Volk haben, das viele solche gestörten Kinder hat, dann haben Sie ein Volk, das natürlich auch leicht kontrollierbar ist. Und dann können Sie sich auch ausrechnen, was das heißt für jemand, der Machtstreben hat. Also für jemand, der Macht erlangen will, stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Diktatur errichten, dann ist das natürlich angenehm, Sie haben ein Volk, das so ist. Zur Förderung einer Diktatur wird auch öfters mal Pornografie eingesetzt. Man kann ein Volk schwächen dadurch, dass man ihm Pornografie gibt. Dann haben die damit zu tun und sind davon abgelenkt und sind weniger im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, mit denen sie im Leben dann auch sich für Gerechtigkeit und damit gegen die Diktatur einsetzen könnten. Also man kann diese Dinge inklusive der Frühsexualisierung einsetzen dazu, um ein Volk zu schwächen, um es regierbar zu machen, um eine Diktatur dann umso vollkommener aufrichten zu können. Also das Ziel ist eben, das Ziel des Triebes, so wie ich ihn angenommen habe, dieses sozialistischen Triebes, ist, beherrschbare, triebgescheuerte und denkschwache Menschen zu erzeugen. Und dadurch, dass das Thema Sexualität mit Fortpflanzung zu tun hat und die Fortpflanzung stabile Familien benötigt, damit können Sie natürlich auch Bevölkerung reduzieren. Also je weniger stabile Familien es gibt, desto, also unter gewissen Umständen, die Sie sich ausrechnen können, unter denen gibt es dann auch insgesamt weniger Kinder. Und insbesondere, wenn Sie den Feminismus gleichzeitig noch betreiben, dann haben Sie auch das Ziel der Bevölkerungsreduzierung damit weiter verfolgt. Und insgesamt, jetzt sagen wir mal eher geistig-theologisch gesprochen, wird durch so eine Strategie die Entfaltung des Menschen behindert. Der Mensch kann sich nicht mehr so gut entfalten, weil er beschäftigt ist mit diesem Problemkreis, da mit diesem Triebleben. Und die Schöpfung insgesamt wird behindert, also jetzt aus einer theologischen Sicht, die Möglichkeiten, die Gott in die Schöpfung gelegt hat, zu denen auch die Bildung der Familie gehört und der Nachwuchs darin und die Erziehung darin und das Erwachsenwerden und Reifwerden der Menschen in der Familie, das wird dadurch gestört. Und wenn Sie so einen Trieb haben, dass Sie das wollen, dann werden Sie Frühsexualisierung betreiben zu den ganzen anderen Maßnahmen. Also das ist etwas, was ich Ihnen nahebringen wollte, dass das deshalb Absicht sein kann. Hier habe ich Ihnen doch mal ein Beispiel mitgebracht von so einem pseudowissenschaftlichen, also angeblich wissenschaftlichen Aufsatz, der von der kindlichen Unschuld handelt. Interrogating Innocence, Childhood as Exclusionary Social Praxis. Also da geht es schon darum, dass Kindheit ein soziales Konstrukt ist, durch welche die bürgerliche kapitalistische Gesellschaft sich weiter fortsetzt und ihre Machtstrukturen weiter ausbaut. Also diese quasi wissenschaftliche Literatur, die gibt es wirklich. Ich komme zum Schluss. Ich kann nur darauf verweisen, dass die Sexualisierung nur eine von vielen Strategien zur Schwächung des Menschen, zur Zerstörung der Kultur und zur Richtung einer Diktatur ist. Ich musste zum Glück nur über dieses eine Thema reden, aber ich muss Ihnen leider mitteilen, es gibt viele andere Themen, auch den Feminismus habe ich erwähnt, aber Sie können sicher sein, es ist eine umfangreiche Strategie, aus denen die Frühsexualisierung nur ein Teil ist. Nun werden Sie mich wahrscheinlich zu Recht fragen, was denn nun zu tun ist, was man tun kann. Nun, wenn Sie Eltern sind, wenn Sie Kinder haben oder Enkel haben, dann ist es natürlich richtig und notwendig, den Kindergarten, die Lehrer und den Direktor anzusprechen und zu fordern, informiert zu werden. Ist auch wichtig, sage ich mal, dass der Vater mit hingeht, sondern dann, damit das also nachdrücklich ist, dass es wirklich beiden Eltern wichtig ist. Sprechen Sie mit den Lehrern und mit dem Kindergarten und dem Direktor. Es kann ja auch sein, dass die Dinge so ähnlich sehen wie Sie, also oder zumindest mal Sie respektieren. Das müssen Sie unbedingt tun und das müssen Sie auch vorbeugend tun, denn Sie können nicht damit rechnen, dass Sie als Eltern vorher informiert werden, bevor so etwas stattfindet. Also ich muss leider sagen, das müssen eigentlich alle Eltern tun, dass sie das vorher ansprechen und klarstellen, sie wollen da vorher informiert werden, wenn Sexualerziehung auf den Plan kommt. Und bei Kindergarten ist klar, dass sie das wollen, dass das gar nicht auf den Plan kommt. Also können sie es nur vorher erfahren, damit sie dann ihr Kind davor bewahren. Sie müssen natürlich, wenn sie mit den Lehrern sprechen, auch damit rechnen, dass es sein kann, dass die Lehrer auch sagen, schon wieder so ein Rechtsradikaler, da werde ich mal besonders aufpassen. Aber also, rechnen Sie mit beidem, nicht das eine oder das andere voraussetzen. Das eine vorauszusetzen wäre naiv, das andere vorauszusetzen wäre auch nicht zielführend. Also sprechen Sie mit denen, aber seien Sie realistisch dabei und versuchen Sie, was Sie auf die Weise erreichen können. Politischer Druck, den auszuüben, ist natürlich gut und notwendig, aber man muss realistisch auch feststellen, dass er, naja, dass wir in die Richtung jetzt einfach schon viele Jahrzehnte gegangen sind und dass diese Angelegenheit, dieses Projekt schon sehr weit gediehen ist. Das heißt, der politische Druck, diese Dinge durchzuführen, der ist im Zweifelsfalle 10-mal größer als das, was Sie mit jeder Bewegung erzeugen können. Dennoch, ich will das in keiner Weise irgendwie entmutigen. Nur realistisch sein muss man, wenn man politischen Druck erzeugt. Also es ist nicht so, dass wenn Sie jetzt mit Ihrem regionalen CDU-Politiker sprechen und der wird sofort sagen, ach, wenn ich das gewusst hätte, gut, dass Sie mir das sagen, ich werde mich sofort dafür einsetzen. So wird das nicht funktionieren. Wenn Sie es noch nicht gemerkt haben, werden Sie es merken, wenn Sie es versuchen. Also politischer Druck ist unbedingt notwendig, aber auch da müssen Sie realistisch sein. Was immer wichtig ist und auch wertvoll ist für das Zusammenleben im Volk, ist, klären Sie andere Menschen auf, bringen Sie sie zu solchen Tagungen mit, geben Sie ihnen gute Literatur, gehen Sie zu den ganzen Bücherständen, schreiben Sie sich da ein für die Newsletter, spenden Sie denen. Also das ist alles ein sehr notwendiges und wertvolles Werk. Das ist immer begeisternd und immer wertvoll und das ist das, was unbedingt notwendig ist, damit man solchen Übel begegnen kann. Nun, wenn Sie Kinder haben und die Lehrer und der Direktor sich vielleicht nicht ganz für ihre Sicht der Dinge begeistern können, dann bleibt als Ausweg nur Privatschulen oder Homeschooling. Privatschulen müssen Sie natürlich auch ansehen, was dort geschieht. Privatschulen können noch teuer sein. Privatschulen sind vielen Auflagen vom Staat, unterliegen diesen, was es schwierig macht und teuer macht. Also Privatschulen, wenn Sie haben, wenn es nötig ist, wählen Sie diesen Ausweg. Ich hoffe, ich wünsche Ihnen, dass Sie dann gute Privatschulen finden, wo Sie Ihr Kind schützen können. Die andere Möglichkeit ist Homeschooling. Das heißt, in Deutschland ist das leider nur für die ganz hartgesottenen eine Möglichkeit, die also bereit sind, den Streit durchzustehen und vielleicht auch mal ein Bußgeld zu bezahlen. Also ich kann nur allgemein sagen, Privatschulen und Homeschooling sind ein Ausweg. Es ist auch nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Beide Möglichkeiten sollten so weit wie möglich ausgebaut werden. Für manche Kinder ist Homeschooling besser, für manche ist Privatschulen besser. Bloß nicht eine von dieser beiden gegen das andere aus. Beides brauchen wir. Und ich muss aber doch darüber hinaus sagen, da der politische Druck jetzt an der Front ein bisschen schwierig ist, in die Misere sind wir nur gekommen, also konnten wir nur kommen, weil es staatliche Schulen, Schulzwang und staatliche Lehrpläne überhaupt gibt. Das wäre nun ein langes Thema, warum wir die haben. Aber dass wir sie haben, das merken wir, das ist jetzt eine große Bedrängnis. Denn das heißt, dass es unter Umständen meistens für Eltern schwierig ist, die Kinder vor diesen Dingen zu schützen. Deswegen würde ich sagen, für die weitere Zukunft ist es notwendig und hat höchste Priorität, sich für die Legalisierung von Privatschulen und von Homeschooling einzusetzen und gegen die Existenz von staatlichen Lehrplänen. Also der Staat darf ihre Kinder nicht erziehen. Das ist nicht seine Aufgabe. Also man darf nicht, das Wesen des Staates ist es, Herrschaft auszuüben. Und wenn man denen die Kinder anvertraut, wird er die Kinder in vielen Fällen oder früher oder später so erziehen, dass es seiner Herrschaft dient. Die Vorstellung, dass der Staat für das Gute da ist, die hat Hegel gefördert, aber es war falsch und es ist für uns jetzt leider hat uns leider in eine Lage gebracht, die wirklich schwierig ist. Also kämpfen Sie bitte dagegen, gegen staatliche Lehrpläne, gegen Schulzwang. Kämpfen Sie für Freiheit, für Privatschulen und Homeschooling. Und ich möchte nur einen Schlussgedanken noch bringen, weil es eben alles so negativ ist, was wir sagen. Also die Themen dieses Tages sind negativ. Und es ist wichtig, dass wir dabei das Gute im Auge behalten. Und ich will nur den einen Gedanken zum Schluss noch äußern. Der Kampf gegen das Böse und für das Gute ist an sich etwas Gutes, woran Sie sich auch freuen können, auch wenn der Kampf mühsam ist oder es unangenehme Dinge dabei gibt. Es gibt eben auch gute Dinge, die mühsam sind und die nicht angenehm sind. Also jeder Kampf und Einsatz für das Gute ist eben etwas Gutes und das hilft dabei, das Gute im Auge zu behalten und im Leben und im Herzen wirken zu lassen, trotz all der bösen Dinge, die man sieht. Und das Zweite, damit wir das Gute im Auge behalten, ist natürlich, dass wir trotz all dieser Dinge, die vielen anderen guten Dinge, die es weiterhin gibt, weiter in unser Herz lassen. Also die zwitschernden Vögel, den Sonnenausgang oder auch den Nebel und die Kinder, die geboren werden und die vielen anderen unendlich vielen schönen Dinge, die es gibt auf der Welt, der müssen wir in uns genug Raum geben. Denen müssen wir in uns genug Raum geben, damit wir dann auch die Kapazität haben, hier mal gegen was Böses zu kämpfen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.